Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt steht im 5. Buch Mose im 7. Kapitel. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn er diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, fragt die Ehefrau, sag mal, warum hast du mich eigentlich geheiratet? Na, weil ich dich liebe, antwortet der Mann. Und was liebst du an mir? Deine ruhige Art, mein Schatz. So, so, und was noch? Na ja, du siehst gut aus. Aha, also du liebst meine ruhige Art und meine Figur. Nein, nein, noch viel mehr. Was denn noch? Sag's mir. Keine Ahnung. Also, irgendwie kann ich das jetzt gar nicht so richtig auf den Punkt bringen. Was? Das ist schon alles? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, du liebst mich gar nicht richtig. Diese Szene ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber sie deckt auf, was irgendwie in uns drinsteckt. Unsere Liebe möchte sich an etwas festmachen, an irgendwelchen besonderen Punkten oder an herausragenden Eigenschaften. Das zeigt sich nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern in der ganzen Gesellschaft. Wir mögen überragende Sportler, kluge Wissenschaftler, darstellerisch überzeugende Schauspieler, weitsichtige Politiker, begeisternde Musiker, geschickte Lehrer, charmante Showmaster, erfolgreiche Unternehmer, tüchtige Handwerker. Unsere Zuneigung, unsere Liebe sucht unwillkürlich etwas, woran sie sich festmachen kann. Unversehens wird das dann zur Bedingung von Liebe. Bei der Kindererziehung kann man das leider immer wieder beobachten. Kinder werden geliebt, wenn sie brav sind. Das sind dann zumeist angenehme, aber unselbstständige Kinder. Sie werden geliebt, wenn sie gut sind. Das sind dann Kinder mit guten Schulnoten, aber viel Stress und vielleicht sogar Bauchschmerzen. Unsere Liebe sucht einen Grund. Das ist verständlich, macht aber zugleich Druck. Wir selbst kommen unter Druck, weil wir meinen, etwas Besonderes vorweisen zu müssen, um geliebt zu werden. Und unsere Mitmenschen kommen unter Druck, weil sie sich unsere Liebe verdienen müssen. Wenn im heutigen Predigtwort aus dem Alten Testament von Gottes Liebe gesprochen wird, dann müssen wir von vornherein verstehen, dass diese Liebe ganz anders liebt, als wir es tun. Gottes Liebe hat bestimmte Eigenschaften, die wir anhand der Erwählung des Volkes Israel erkennen können. Welche besonderen Qualitäten konnte das Volk Israel vorweisen, die begründen könnten, dass Gottes Wahl auf sie fallen sollte? Eigentlich gab es da nichts. Jedenfalls gab es andere Kandidaten, die viel bessere Voraussetzungen mitgebracht hätten. Die Hochkultur Babyloniens beispielsweise verfügte bereits vor 4000 Jahren über die Möglichkeit, Informationen schriftlich festzuhalten. Außerdem hatten sie schon bemerkenswerte astronomische und mathematische Fähigkeiten. Unsere Einteilung eines Kreises in 360 Grad und einer Stunde in 60 Minuten geht auf sie zurück. Auch die Ägypter hatten einiges aufzuweisen. Sie waren absolut führend in der Bewässerungstechnik, der Landvermessung und natürlich in der Architektur. Ihre Bauten stehen heute immer noch. Und was macht Gott? Er wählt diesen unbedeutenden Abraham. Statt Pyramiden stellt er ein paar lächerliche Zelte in die Steppe. Statt Gott in eindrucksvollen Tempeln zu opfern, baut er einen Altar aus ein paar Feldsteinen. Statt weise Gesetze zu verfassen, konnte Abraham vermutlich noch nicht einmal schreiben. Warum beginnt Gott seine Geschichte mit uns Menschen neu, indem er diesen unbedeutenden Mann erwählt, der weder besonders klug, fromm oder wohltätig ist? Die Antwort finden wir im Wesen Gottes, das so ganz anders ist als unser Wesen. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Martin Luther greift diesen Gedanken auf, wenn er formuliert, die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft, was sie liebt. Die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet. Oder mit den Worten von Helmut Thielicke, Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären, sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Gott wählt das Kleine, das Niedrige, das Verachtete, das Geringe. Dadurch wird es groß, erhoben, geehrt und bedeutend. Gott liebt uns nicht wegen irgendwelcher besonderer Leistungen oder Vorzüge. Er liebt uns ohne Vorbedingungen. Dabei geht er einen Bund mit den Menschen ein. Er sucht keine unverbindliche Beziehung oder einen One-Night-Stand. Es geht ihm ja nicht um sich selbst, sondern um uns. Für sich hätte er so einen Bund gar nicht nötig. Aber seine Liebe zu uns Menschen drängt ihn in die Verbindlichkeit, in die Verbindung mit den Seinen. Dieses Drängen können wir die ganze Heilsgeschichte hindurch beobachten. Nach seinem Bund mit Noah beginnt er später mit Abraham noch einmal persönlich und verbindet sich untrennbar mit ihm und seinen Nachkommen. Ein Segen sollte er sein für alle Völker. So hatte Gott es ihm versprochen, auch wenn es dazu von Abrahams Seite keinerlei Grund gab. Dieser Bund mit dem Volk Israel wird dann bestätigt durch Mose am Berg Sinai. Israel ist das Volk des Eigentums. Gott steht zu seinem Volk, auch wenn es ihm immer wieder viel Kummer gemacht hat. Der allmächtige Gott verbindet sich auch mit uns. Er hat es bereits getan in unserer Taufe. Das war wie die Unterschrift Gottes unter unseren Adoptionsvertrag. Seitdem gehören wir zu ihm in seine Familie. Darum haben wir vorhin gesungen, ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Was das für uns bedeutet, wird vielleicht vor dem dunklen Hintergrund deutlicher, vor dem manche Jugendliche oder Erwachsenen ihr Leben führen. Da kann man manchmal den enttäuschten Satz hören, ich wurde nicht geliebt. Meine Eltern haben mich eigentlich gar nicht gewollt. Einmal sagte mir jemand, ich bin nur ein Unfall. Das hatte er einmal mitbekommen, als er seine Eltern streiten hörte. Es tut sehr weh, wenn man feststellen muss, dass man eigentlich gar nicht gewollt war. Dass da keine Liebe ist, die sich auf mich festlegt, die zu mir steht. Dass den Eltern ihr eigenes Leben wichtiger war als ich. Genau das ist bei Gott anders. Gottes Liebe ist kein Gefühl, sondern eine verbindliche Festlegung. Was auch immer andere Menschen dir in deinem Leben vermittelt haben, vielleicht sogar die eigenen Eltern, was Gott dir in der Taufe zugesagt hat, gilt unumstößlich. Du bist gewollt, du bist geliebt, du bist herzlich willkommen, du bist angenommen von mir. Wenn uns das bewusst ist, dann verändert es unser Leben. Dazu erzähle ich eine kleine Geschichte, die ich einmal gelesen habe. In einem winzigen Ort in Tennessee wurde der kleine Ben Hooper geboren. Von Anfang an hatte er schlechte Karten, denn er war unehelich zur Welt gekommen. Und das galt in jenem Dorf damals als Makel. Mit solchen Kindern spielte man nicht. Solche Kinder wurden geächtet und schlecht behandelt. Als ob Kinder für die Umstände ihrer Geburt verantwortlich wären. Überall bekam der kleine Ben zu spüren, wie ihn die Menschen um ihn her verachteten. Wenn er mit seiner Mutter einkaufen ging, hörte er manche gehässigen Bemerkungen, gerade so laut, dass seine Mutter und er es verstehen konnten. Die harmloseren jener beißenden Bemerkungen waren, also mit meinen Kindern soll der kleine Bastard nicht spielen. Wer weiß schon, was alles in dem steckt. Hat man je herausgefunden, wer sein Vater ist? In der Schule erging es ihm nicht viel anders. Er war ziemlich einsam. Keines der Kinder wollte etwas mit ihm zu tun haben. Zu stark hatten die Vorurteile der Eltern abgefärbt. Alles in allem kann man sagen, Ben Hooper erlebte eine schwierige Kindheit. Das änderte sich schlagartig, als Ben 12 Jahre alt war. Ein neuer Prediger kam in die kleine Gemeinde. Aufregende Dinge wurden über ihn gesagt, unter anderem, wie liebevoll und unvoreingenommen er sei. Vieles änderte sich im Zusammenleben der Menschen, seit der neue Prediger da war. Auch Ben Hooper hörte davon. Eines Tages beschloss er, in die Kirche zu gehen, um den Neuen zu hören. Die Botschaft packte ihn. Zum ersten Mal in seinem jungen Leben sah er einen Hoffnungsschimmer. Am nächsten Sonntag und in der folgenden Zeit kam er immer wieder zum Gottesdienst. Aber immer erst, wenn der Gottesdienst schon begonnen hatte. Er verließ die Kirche auch immer schon beim Schlusslied, um ja niemandem zu begegnen. Eines Tages aber war er so berührt von dem Gottesdienst, dass er ganz vergaß, früher wegzugehen. Beim Hinausgehen war er deshalb regelrecht eingekeilt in der Menge der Gottesdienstbesucher. Wie er diesen Augenblick hasste. Da war er, Ben Hooper, wie eingemauert in der Masse der Menschen, die ihn verachteten und mieden. Doch da legte sich plötzlich eine Hand auf seine Schulter. Er blickte sich um und sah in die Augen des Predigers. Und der stellte ihn mit lauter Stimme nur eine Frage. Es war genau die Frage, die alle Menschen um Ben Hooper herum in all den Jahren bewegt hatte. Wessen Kind bist du? Sofort wurde es totenstill im Kirchenraum. Alle hielten den Atem an und wünschte sich, unsichtbar zu sein. Aber dann legte sich ein Lächeln auf das Gesicht des Predigers und er rief, »Oh, ich weiß, wessen Kind du bist. Die Familienähnlichkeit ist verblüffend. Du bist ein Kind Gottes.« Und damit klopfte er Ben auf die Schulter. Für den war es wie ein Ritterschlag. »Das ist ein herrliches Erbe, Junge«, sagte der Prediger. »Und jetzt geh und sorge dafür, dass du diesem Erbe gerecht wirst.« Das Volk Israel ist das beste Beispiel für diese Zusage. Denn die Israeliten wurden von Gott aus der ägyptischen Gefangenschaft in die Freiheit geführt. Der Bund der Liebe hatte sie frei gemacht. Wohlgemerkt, Freiheit nicht im Sinne von völlig losgelöst sein oder gänzlich ungebunden sein oder sich niemandem verpflichtet fühlen. Gottes Freiheit entsteht durch die Bindung an ihn, denn dadurch werden Menschen frei für sich und frei füreinander. Wer sich geliebt weiß, der wird sich nicht beweisen müssen. Liebesbeweise sind fehl am Platz. Von Gott geliebt zu werden, macht frei, sich nicht krampfhaft um die Liebe Gottes bemühen zu müssen. Wer sich so bejaht und geliebt weiß, wird diese Liebe erwidern. Das wird sich auch in praktischen Dingen zeigen. Ich will ja den, der mich liebt, auch glücklich machen mit dem, wie ich mich verhalte. Was ich tue und lasse, soll ihn nicht traurig machen oder verletzen. Doch dabei bestimmt mich nicht die Angst, etwas verkehrt zu machen, sondern die Gewissheit, geliebt zu sein. Diese immer neue Erfahrung macht frei. Solche Liebe kennt keinen Zwang. Erzwungene Liebe wäre eine Form von Vergewaltigung. So aber geht Gott nicht mit uns um. Er will keine Marionetten oder Menschen, die sich nur aus Angst auf ihn einlassen. Darum legt er sich fest, obwohl er das gar nicht nötig hätte. Er bindet sich selbst an sein Versprechen. Damit macht er sich nicht zum Hampelmann. Wie er uns ernst nimmt, so nimmt er auch sich selbst ernst. In diesem Zusammenhang ist dann der schwer zu verdauende Gedanke zu verstehen, wovon Gottes Vergeltung und Vernichtung für die geschrieben wird, die Gott hassen. Er lässt uns die Freiheit, ihn und seine Liebe abzulehnen. Aber das kann nicht ohne Folgen bleiben. Wer sich selbst vom Grund des Lebens abschneidet, macht sich kaputt. Wer immer nur gegen Gott und seine Liebe ankämpft, bringt sich selbst um die Erfahrung einer bedingungslosen Liebe, die auch unsere Fehler und Ängste aushalten kann. Bei weitem überwiegt hier aber die Zusage der überschwänglichen Barmherzigkeit und Treue Gottes zu uns. Diese Treue bleibt auch dann bestehen, wenn wir untreu waren und nicht dem Willen Gottes und seiner Liebe gemäß gelebt haben. Mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. Gott Gottes Liebe stellt keine Vorbedingungen. Gottes Liebe bindet sich. Gottes Liebe schenkt Freiheit. All das gilt nicht nur dem Volk Israel, dem Volk des Alten Bundes, sondern durch Jesus Christus gerade auch uns Menschen des Neuen Bundes. Deshalb möchte ich zum Schluss den Abschnitt auf uns Christen übertragen. Ihr Christen seid ein Volk, das ausschließlich dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist gehört. Ihr seid die Kirche, die Ekklesia, wörtlich die Herausgepickten. Er hat euch nicht etwa deshalb erwählt, weil ihr bessere Menschen wäret als andere. Im Gegenteil, ihr seid die Kleinsten. Euch ist eure Erlösungsbedürftigkeit bewusst. Er tat es aus reiner Liebe. Er wollte die Verheißungen einlösen, die er im Alten Testament gegeben hat. Nur deshalb hat er euch aus dem Zustand der Gottferne herausgeholt und euch durch den Tod Jesu Christi am Kreuz erlöst. Gott wurde in Jesus Christus Mensch. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er hat den neuen Bund begründet, indem er selbst erfüllte, was Gott schon im alten Bund von uns erwartete und zugleich auf sich nahm, was die erwartet hätte, die diesen Bund gebrochen hatten. Zu diesem neuen Bund steht Gott, genauso wie zum Volk des alten Bundes. Unser Gott wird Gericht halten. Wer seine Liebe ständig ablehnt, muss damit rechnen, für immer von Gott getrennt zu bleiben. Setzt euch darum seinem Licht aus. Lasst euch innerlich umwandeln. Lasst alle Menschen die Liebe Gottes spüren, die euch in so großem Maße zuteil wird. Gott ist treu. Nicht einmal eure Untreue kann seine Treue aufheben. Gott steht zu seinem Wort. Es bleibt in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lob Gott getrost mit Singen, frohlock du christlich Schar. Dir soll es nicht misslingen, Gott hilft dir immer da. Ob du gleich hier musst tragen, viel Widerwärtigkeit, sollst du doch nicht verzagen. Er hilft aus allem Leid. Dich hat er sich erkoren, durch sein Wort auferbaut, bei seinen Eid geschworen, dieweil du ihm vertraut, dass er deiner will pflegen in aller Angst und Not, dein Feinde niederlegen, die schmähen dich mit Spott. Kann und mag auch verlassen eine Mutter je ihr Kind und also gar verstoßen, dass es kein Gnad mehr fehlt, und ob sich's möcht begeben, dass sie sogar abfiel, Gott schwört bei seinem Leben, er dich nicht lassen will.
Sie hörten eine Predigt von Pfarrer Gerhard Triebe von der Erlöserkirchengemeinde Düsseldorf, einer Gemeinde der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche. Den Text dazu und weitere Informationen können Sie nachlesen auf der Homepage der Gemeinde unter www.selg-düsseldorf.de. Gott sei mit Ihnen auf Ihrem weiteren Weg.